Liebe Hörer, ich begrüße Sie zu diesem Podcast unter dem Thema Die Suche nach wahrer Mystik. Ich möchte Ihnen zum Anfang gleich deutlich machen, was ich damit meine. Wahre Mystik bedeutet die Vereinigung mit dem Ewigen, mit Gott. Die Suche im Tiefen meines Selbst nach der Gegenwart Gottes. Das ist Mystik und alles andere sind umgangssprachliche Begrifflichkeiten. Und das möchte ich mit Ihnen suchen. Gibt es das, dass der Mensch in sich selbst, in seinen Tiefen Gott findet, den Gott, von dem wir sagen, dass er Himmel und Erde geschaffen hat, der sozusagen der Pantokrator, der Allherrscher ist? Ein spannendes und ein lohnendes Unterfangen. Und ein ernsthaftes. Und das bedeutet, das ist leider nicht in 3 Minuten machbar mit einem kleinen Jingle am Schluss, sondern wenn Sie mit mir auf den Weg gehen, brauchen Sie etwas Zeit. Wir gehen an die Orte und zu den Menschen, denen man wirklich ernsthaft bescheinigen kann, dass sie diesen Weg gegangen sind. Zu ganz unterschiedlichen Zeiten und Situationen. Aber wir gehen nur an die Orte, an denen wir Menschen finden, die wir befragen können. Heute in der ersten Episode gehen wir ganz weit zurück, nämlich an die Anfänge des Christentums, in eine spannende Zeit ins 3. Jahrhundert. Die Römer beherrschen den gesamten Mittelmeerraum, in dem das Christentum unaufhaltsam wächst, kaum vorstellbar für uns heute, mit welcher Faszination diese Religion ausgestattet ist. Aber Christ zu sein bedeutet in dieser Zeit, sich der realen Gefahr einer Verfolgung auszusetzen. Die Christen lehnen den überhöhten Kaiserkult ab, was die Weltmacht als Verstoß gegen die Loyalität des Staates versteht. Und immer wieder werden Christenverfolgungen angesetzt. Die letzte und die schlimmste im Jahre 303 im Römischen Reich unter Diokletian. Diese Verfolgung scheitert aber und endet dann, ich verkürze das heute, mit dem Edikt von Mailand 313 und ab jetzt darf man im Römischen Reich seinen christlichen Glauben frei ausleben. Wie wunderbar. Und gleichzeitig entsteht in der Wüste von Ägypten ein Phänomen, auf das wir uns nun konzentrieren. Der christliche Glaube ist in diesen Jahrhunderten vorrangig in den großen Städten des Römischen Reiches angesiedelt. Diejenigen, die sich etwas auskennen, kennen Briefe des Paulus nach Rom und Korinth, also die großen Städte des Reiches. Hier haben sich Gemeinden sehr schnell gebildet und ihren Glauben gelebt. Der neue Glaube, würde man heute sagen, war hip. Und gleichzeitig ist er auf dem Land noch nicht angekommen. Aber in Ägypten, in dem es viele christliche Gemeinden gibt, beginnen sich Männer, später auch Frauen, zunächst an die Ränder der Wüste zurückzuziehen und dann noch weiter in die Wüste hineinzugehen, um dort Gott zu suchen und ihr Leben ihm gemäß zu gestalten. Und diese Gruppe sind keine Gebildeten, sondern einfache Philachen-Analphabeten. Man nennt sie Anachoreten. Also übersetzt Entwichene oder Eremiten. Diejenigen, die die Einöde und Einsamkeit suchen oder Alleingänger, sogenannte Monarchoi, der Ursprung des Begriffs Mönch. Hier entsteht im Prinzip der Mönch. Das Leben in der Wüste ist körperlich sehr hart. Allein um sich am Leben zu halten, ist es schon ein Kampf. Und darum gibt es zum Anfang nur relativ wenige Frauen, die folgen und das Leben aushalten können. Und die erste Frage, die sich aufdrängt, ist die nach dem Motiv. Was bringt Menschen dazu, das Haus, die Familie und ein, wenn auch einigermaßen sicheres Leben zu verlassen, um in die Wüste zu gehen und unter härtesten Lebensbedingungen ihren Glauben zu leben? Den Glauben leben, Christus suchen, was bedeutet das? Man ist natürlich als moderner Mensch erstmal geneigt, soziale Gründe zu suchen. Angst, Flucht vor Verfolgung. Aber das stimmt hier nicht. Die Verfolgungen enden nämlich 313 im Reich und das Phänomen, von dem ich spreche, beginnt oder verstärkt sich in dieser Zeit. Auch Hungersnöte oder soziale Spannungen unter der Bevölkerung sind als Motive für diese Flucht in die Wüste nicht zu verzeichnen. Es bleiben drei Gedanken, die ineinander spielen. Den ersten möchte ich nennen, die Verweltlichung des Christentums. 313 wird der christliche Glaube zu dem bestimmenden Glauben, zu der großen Religion im gesamten Römischen Reich. Das Christentum hat gegen die römische Götterwelt gesiegt, ohne einen Kampf, nur durch das Blut der Märtyrer. Und das meint Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt, gedemütigt und auch hingerichtet werden. Der Ruf in die Nachfolge Jesu wird damit für jeden erschwinglich. Wunderbar für die sich formierende Weltkirche. Aber so ist die Frage unter den ernsthaften Christen, was bedeutet das, wenn der Glaube jetzt billig wird? Ist das noch das, was Jesus einst gefordert hat? Wer mir nachfolgen will, schaue nicht zurück. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird's erhalten. Eine Frage, die sich die Großkirche zu dieser Zeit gar nicht mehr stellt. Aber eine Frage, die zumindest uns heute noch bewegen sollte. Wir öffnen unsere Pforten weit, damit jeder hineingehen kann. Es gibt kaum noch Hürden, um Christ zu werden, geschweige denn gesellschaftliche Herausforderungen. Und das ist die Frage, sind wir noch erkennbar? Was bedeutet es, die Botschaft Jesu zu leben, wenn sie doch allgemein gut geworden ist? Christsein galt in dieser Zeit als besondere Auszeichnung, weil man der Verfolgung unterworfen war, weil der Glaube etwas gekostet hat, im schlimmsten Fall das Leben. Aber jetzt, so fragen sich die Christen des 4. Jahrhunderts, was kostet uns der Glaube noch und wie können wir ihn ernsthaft leben? Eine Frage wie aus einer fremden Welt. Wir sind ja heute froh, wenn der Mensch überhaupt noch zu seiner Konfession steht, wenn Menschen dazugehören wollen und haben kaum Schranken für den Einlass. Eine zweite Sehnsucht, die die Menschen in die Wüste trieb, war die Nachfolge konsequent zu leben. Nachfolge war das erste Wort. Nächstenliebe, ein Begriff, der heute wie kaum ein anderer den Glauben charakterisiert, Nächstenliebe war dem nachgeordnet. Der ägyptische Eremit, der Anachoret, sehnt sich danach, Christus nachzufolgen. Alles andere, so seine Überzeugung, folgt daraus. Er ist, wenn ich das so sagen darf, Gott begeistert. Und nun stellt sich die Frage, ich gehe einen Schritt weiter, was passiert in der Wüste? Eigentlich ein Ort der Gottesferne, nicht der Nähe. Und der Einsamkeit. Hier, an diesem Ort, werden die Männer und Frauen Erlebnisse haben, die wir mystisch nennen, und Kämpfe durchfechten müssen ohne Schwert und Lanze, sondern im Geist. Hier in der Wüste werden sie geläutert oder sie scheitern auch. Hier in der Wüste beginnt der Himmel in ihnen oder die totale Sonnenfinsternis. Sie leben radikal. Nicht ein bisschen Wüste, ein bisschen Meditation, sondern radikale Gottessuche mit Haut und Haaren, ohne theologische Spekulation. Eine gesegnete Zeit, wie ein Philosoph mal gesagt hat, als Einsame ihre Abgründe erproben konnten, ohne gleich als Besessene oder Gestörte zu gelten. Und ihr Mangel an Gleichgewicht wurde nicht negativ bewertet. Sie opfern 10, 20 Jahre oder ein ganzes Leben einem Blitz des Absoluten zuliebe. Nicht Theologie ist ihr Inhalt, sondern das Leben, das Ringen der Seele, der Kampf des Herzens, das nie endende Abenteuer des Weges zu Gott. Und einer von ihnen wird Weltruhm erlangen. Man wird ihn verehren und bis heute gilt er als Vater und Gründer des Mönchtums auf der ganzen Welt. Man nennt ihn zu Recht Antonius den Großen. Darauf komme ich gleich noch. Zunächst aber möchte ich an bestimmten Begriffen verdeutlichen, was dieser Glaube, was diese Spiritualität begründet. Ich hatte schon gesagt, wir haben es mit Menschen zu tun, die nicht gebildet sind. Sie kennen die griechische Philosophie Platons oder Aristoteles nicht, sondern sie sind eher intuitiv, ernsthaft und das Tun steht vor dem Denken. Also wir setzen bei diesen Menschen nicht oben an, nicht bei göttlichen Forderungen, sondern bei uns selbst. Der Weg zur Mystik, oder ich spreche erstmal lieber zur Gotteserkenntnis, führt zunächst über die eigene Erkenntnis. Willst du Gott erkennen, so sagt ein Mönchsvater, lerne dich vorher selbst kennen. Oder Antonius, wenn du siehst, dass ein junger Mensch mit seinem eigenen Willen nach dem Himmel strebt, halte seine Füße fest, zieh ihn nach unten, denn es hat für ihn keinen Nutzen. Sie merken sofort, es sind keine religiösen Spinner, sondern Gottsuchende. Und darum ist ihnen von Anfang an deutlich, wenn du wirklich suchst, fang ganz unten an, dort, wo du bist, dort, wie du bist und dort, was du bist. Lerne dich zunächst selbst kennen, aber nicht als Ziel, wie wir das so oft haben, als Selbstverliebtheit oder modern gesprochen als Narzissmus, kein postmodernes, wie geht's mir denn damit, was macht das mit mir, was habe ich davon, sondern der Grundstein für die Gotteserkenntnis ist das Wissen um sich selbst und seine Sehnsüchte. Also Meditation, Mystik, Gottesschau ist keine Flucht aus dem eigenen Selbst. Ich komme mit mir nicht zurecht, dann gucke ich mal, ob Gott was für mich wäre, sondern Folge der Selbsterkenntnis. Und darum beginnt der Aufstieg zu Gott mit dem Abstieg in uns selbst. Dann werden wir demütig. Wer sich selbst erkennt, wird demütig, nicht hochmütig. Du musst die Wahrheit um dich selbst anschauen, bevor du dich um andere kümmerst oder zu Gott aufsteigst. Nimm deine Triebe, deine Leidenschaften und deine Schwächen bewusst wahr und frage, was Gott aus dir formen möchte. Also der Anachoret soll sich hüten, seinen Rückzug in die Wüste als besonderes frommes Werk zu verstehen, das ihn bedeutender oder spiritueller macht als andere. Was soll ich tun? Fragt ein Mönch. Viele unnötige Gedanken bedrängen mich und ich weiß nicht, wie ich gegen sie kämpfen soll. Die Antwort des Abbas, also wir würden heute sagen des Seelsorgers, lautet: Kämpfe nicht gegen alle Gedanken, sondern nur gegen einen. Denn alle bösen Gedanken haben eine einzige Quelle. Es ist also notwendig, diese zu suchen, über sie nachzudenken und ihr zu widerstehen. So werden auch die übrigen Gedanken zurechtgebracht. Darum flieh nicht vor dir. Du kannst gut vor dir selbst fliehen, indem du besonders viel arbeitest, indem du besondere Werke vollbringst, wie auch immer. Das Ziel ist aber die Hesychia, die Gottesschau. Diese Gottesschau zu erlangen, ist ein mühsamer Weg, den ich Ihnen auch nicht durch einen Vortrag oder einen Kurs in einer Volkshochschule beibringen kann, sondern nur, so sind sich die Mönche sicher, nur durch Askese, also Übung. Übung und Kampf. Ein merkwürdiges Wort im Zusammenhang mit dem Glauben. Aber es ist das Wort in der Wüste, Kampf. Und mit Hilfe eines Seelsorgers, eines Abbas oder Altvaters. So wollen wir uns nun auf den Weg machen, um am Ende zu beschreiben, was die Hesychia, was die Gottesschau in der Wüste meint, also was die Mystik in der Wüste bedeutet. Wir beginnen also im Sinn der Wüstenväter nicht mit dem Versuch, die Mystik der Hesychia zu beschreiben. Also ich möchte Ihnen nicht die Perle am Anfang bieten, sondern am Ende des Weges. Zunächst erstmal Selbsterkenntnis, Arbeit, Askese, Einsamkeit, bis der Aufstieg dann am Schluss gelungen wird. Ich hatte Selbsterkenntnis bereits angedeutet. Es ist ja nicht dieses griechische Gnoti Seoton, erkenne dich selbst, im Sinn von intellektueller Selbstreflexion, sondern es ist eine radikale Form, das eigene Selbst kritisch zu bedenken. Und um das möglich zu machen, muss sich der Mönch von allen Sinneseindrücken zurückziehen. Schließ dich, so ist die Forderung, schließ dich in dein Kellion ein. Kellion ist das Grundwort für das, was wir heute Zelle nennen. Von Antonius dem Großen wird berichtet, dass er 20 Jahre in einer Höhle, also in einer Zelle, gelebt hat, bis man ihm dann die Tür von außen geöffnet hat. Also zunächst stellt sich der Mönch selbst dem inneren Kampf. Die Nonne Synkletika sagt einmal, die zu Gott gehen, haben am Anfang Kampf und vielerlei Beschwerde. Danach jedoch ist die Freude unaussprechlich. Und das Kellion ist der Ort, an dem man sich selbst stellt. Und das stelle man sich jetzt mal praktisch in einer Wüste vor, an einem Ort, an dem die Natur sowieso schon schweigt. Ich war vor vielen Jahren mal in einer Halbwüste, 3 Tage in Südafrika und habe das miterlebt. Also in der Wüste schweigt die Natur weitgehend. Man hört nichts, kein Vogellaut, kein Hundegebell, gar nichts. Und wir modernen Menschen würden allein schon in der Gegenwart der Wüste verrückt werden. Der Mönch sagt, in der Wüste musst du noch ein Kellion bauen. Du musst noch eine Zelle bauen. Ist ja sonst, wirst du viel zu sehr abgelenkt. Zieh dich in die Stille, in dein Kellion zurück. Hier musst du dich zunächst erstmal selbst aushalten. Du kannst nicht vor dir selbst weglaufen. Seraphim sagt einmal, der Anfang des Heils besteht darin, dass du dir selbst entgegentrittst. Die Kellion, die Zelle, ist ein kleiner Raum. In diesem kleinen Raum sitzt der Mönch, meditiert und arbeitet einfache Arbeiten. Meistens dreht er Seile. Darauf komme ich noch. Verlass das Kellion nicht, selbst wenn es dich anödet. Jemand sagt einmal zum Altvater Arsenios, meine Gedanken quälen mich, indem sie mir sagen, du kannst nicht fasten und auch nicht arbeiten. So besuche doch wenigstens die Kranken, denn auch das ist Liebe. Der Greis aber, der den Samen der Dämonen kannte, sagte zu ihm, geh, iss, trink, schlaf und arbeite nicht, nur verlass dein Kellion nicht. Also ein Kellion ist der Raum, bei dem ich in mir und bei mir selbst bin und mich mir selbst aussetze. Der Ort der Selbsterkenntnis und des Kampfes, auf den ich gleich noch komme. In der Stille kommen aber zunächst viele Gedanken auf. Was passiert jetzt im Kellion? Die Seele beginnt sich zu melden. Der Begriff Kellion hat sich bei uns eingeprägt. Wir kennen ihn vorrangig als Zelle in einem Gefängnis. Für den Mönch in der Wüste ist es aber ein Raum, den er für sich selbst erstellt hat. Also freiwillig. Ein Raum der Stille und der Sammlung. Und der Mönch ist überzeugt, dass der wahrhaft Gottsuchende so eine Zelle benötigt. Das ist zumindest ein Gedanke, der uns modernen Menschen auch hilfreich sein könnte. Es gibt Zeiten für die persönliche Stille ohne Ablenkung. Das Kellion ist karg, einfach eingerichtet und es gibt kaum einen Ort, an dem man sich dort ablenken kann. Und jeder von uns, der schon mal so einen Selbstversuch gemacht hat, ich weiß nicht, ob Sie schon mal sich für einige Minuten zurückgezogen haben, der weiß, wie schwierig das ist. Auf einmal kommen nämlich Gedanken. Der Mönch würde sagen, jetzt beginnt ein Kampf. Und es ist die größte Fehlvorstellung, dass man sagt, das wird ja langweilig im Kellion, sondern nein, es ist ein Kampf. Und diesen Kampf musst du erst einmal durchführen, bevor du in die Gegenwart Gottes kommst. Und auf dem Weg warten die Dämonen. Das ist ein besonderer Begriff. Antonius der Große kämpft gegen die Dämonen. Vielleicht haben Sie schon einmal den Isenheimer Altar gesehen, dort können Sie das erblicken. Wer sich auf den Weg zu Gott macht, kämpft gegen die Dämonen. Für den ägyptischen Mönch sind sie eine Realität. Man spürt jetzt den garstigen Graben zwischen dem alten Mönchtum in der Wüste und uns. Wir würden den Begriff gleich psychologisieren. Ich finde es aber viel besser, wenn wir ihn in seiner Sperrigkeit zu Wort kommen lassen. Hier in der Wüste, im sinnlichen Nichts, werden die Dämonen deutlich und klar. Viel klarer als irgendwo anders. Da ist sich Antonius der Große absolut überzeugt. Der Ort größter Gottesnähe ist gleichzeitig der Ort der schlimmsten Dämonenkämpfe. Es handelt sich dabei um Kräfte, die uns in eine Richtung ziehen wollen, in die wir eigentlich nicht gehen möchten. Aber die Stärke dieser Kräfte ist immens. Und es bedarf allen Willens, gegen sie ins Feld zu ziehen. Nun kann man natürlich schnell sagen, dass wir uns in einer modernen Gesellschaft und Zeit befinden. Aber die Dämonen sind für den Mönch reale Versuchungen. So wie für den Mönch auch Engel als Boten Gottes eine Realität sind. Böse Mächte und Engel. Natürlich offenbaren sich die Dämonen in den Begierden und Leidenschaften. Eine der großen Irrungen des frühen Mönchtums und der Kirche insgesamt über viele Jahrhunderte, die Sexualität als Dämon zu betrachten, einer der größten Fehler. Aber für den Mönch, der das Alleinsein bewusst gewählt hat, eine der großen Anfechtungen und Versuchungen. Versuchung ist der Kampf gegen die Dämonen, aber Versuchung zeigt uns auch immer wieder, dass wir reale Menschen sind. So kann ein Mönch sogar sagen, durch die Anfechtung macht der Mensch Fortschritte. Das ist ein interessanter Gedanke. Durch die Anfechtung macht der Mensch Fortschritte. Sie kennen die Bitte aus dem Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Das ist ja nicht so zu verstehen, dass wir vor der Versuchung bewahrt werden sollen, sondern dass wir in der Versuchung nicht fallen. Die Versuchung zwingt uns zum Kampf und ohne Kampf kein Sieg. Man spürt, dass es hier um alles geht und nicht um einen Zeitvertreib, um irgendwie ein religiöses Hobby. Der Mönch geht in die Wüste, um zu kämpfen. Und Kampf ist Grundbestandteil des Glaubenslebens. Und Versuchungen zeigen, dass wir Menschen sind. Sie zwingen uns zu begreifen, dass wir nicht perfekt sein können und Gott es auch nicht beabsichtigt hat, den perfekten Menschen zu schaffen. Und ein Mittel für den Kampf, man könnte sagen, eine Ausrüstung ist die Askese. Askese meint Verzicht. Verzicht aber nicht als Beschwernis, sondern Verzicht als Freiheit. Erst die christliche Tradition hat die Askese dann negativ besetzt. Eigentlich ist Askese Übung für die Freiheit. Askese ist in der Postmoderne nicht nur eine Notwendigkeit geworden. Wenn wir nicht Verzicht üben, wird der Planet kollabieren. So viele Dinge, wie der Europäer besitzt, kann auf dieser Welt nicht jeder Mensch besitzen. Und je mehr Dinge ich habe, desto mehr halte ich daran fest. Für den altorientalischen Mönch ist Askese ein Mittel zum Kampf. Sie ist Übung. In der ersten Stufe übt der Mensch, den Körper mit seinen Trieben und Leidenschaften unter den Geist zu stellen. Wer einmal bewusst verzichtet hat, weiß genau, was gemeint ist. Askese ist ein Bewusstwerden der besonderen Art. Die Askese bezieht sich zunächst erstmal auf die Nahrung und den Schlaf. Der Mönch sollte nur, wir befinden uns in der Wüste, einmal am Tag essen. Aber nur bedingt satt werden, so sagt es die Tradition. Sattheit und Gefräßigkeit führt zu Schlaffheit, zu Dekadenz und zu einem Aufmerksamkeitsdefizit. Das ist natürlich etwas schwer zu verstehen, aber das ist der Grundgedanke, wachsam sein. Auch der Schlaf soll reduziert sein. Wenig ist Schlaf, ist gut für den Mönch, um für Gott da zu sein. Und gleichzeitig warnen die Seelsorger, die Abbas, immer vor übertriebener Askese. Wenn die Askese zu einer Art Wettkampf wird, ist sie fehlgeleitet. Aber Poimen sagt einen Satz, den man sich heute noch merken kann. Alles Übermaß ist von den Dämonen. Alles Übermaß ist von den Dämonen. Askese um ihrer selbst willen ist nicht gemeint, sondern befreie dich von allem, was dich innerlich beherrscht. Das ist das Ziel. Ein Gedanke, der bis heute Bedeutung hat. Die Mystik der Askese ist also zutiefst spirituell. Und so könnte man auch heute die Askese der Besitzreduzierung verstehen, als einen spirituellen Zugang zur Theologie der Erde. Und dennoch, den Sieg kann nur Gott selbst schenken. Wir kommen zu einem weiteren Grundgedanken. Der Mönch kann nicht allein überleben, obwohl er Eremit ist. Der Mensch ist zum Alleinsein nicht gemacht. Das ist eine Grundüberzeugung, die gilt selbst in der ägyptischen Wüste. Daher führt das Verbringen des Tages im Kelion oft zu Depressionen. Der Mönch kennt den Begriff Depression noch nicht, er spricht von Arkedia. Selbst Antonius der Große leidet darunter. Man könnte Arkedia übersetzen mit Verdrossenheit, Trostlosigkeit. Man hat das Gefühl, einem fällt die Decke auf den Kopf. Vielleicht passt auch daher der neue Begriff Depression nur bedingt. Es geht nicht um eine Krankheit, sondern um einen Gemütszustand. Von Antonius wird berichtet, dass er vor die Tür ging und einen Doppelgänger sah, wie einen Engel, der sich abwechselnd von der sitzenden Tätigkeit des Körbeflechtens zum Gebet erhob. Ihn nimmt er sich zum Vorbild. Damit kommen wir übrigens zu einem ganz interessanten Gedanken über die Arbeit. Der Mönch macht einfache Arbeiten, die ihn am Gebet nicht hindern. Ich hatte schon gesagt, er flechtet Körbe oder Seide. Und die Arbeit hat keinen Eigenzweck. Sie ist unbedeutend. Sie ist par ergon, Beiwerk, würde man im Griechischen sagen. Arbeit ist Entspannung für das geistige Werk, also noch unverständlicher. Sie hat keine Bedeutung. Die altchristliche Arbeitsethik steht der unseren diametral entgegen. Die Arbeit ist ein Mittel, um zur Hesychia, zur inneren Ruhe, zur Mystik zu gelangen. Die Arbeit strukturiert den Tagesablauf und sie führt auch zu einer inneren Klarheit. Und Körbeflechten ist eine Arbeit, die nicht zu kompliziert ist und den Geist nicht abwendet. An der Tages- und Lebensgestaltung erkennen die Mönche, ob sie gesund sind oder ob jemand nur sich oder wirklich Gott sucht. Die Spiritualität durchformt das Leben dieser Männer und Frauen. Sie reden nicht über den Geist Gottes, sondern sie lassen ihn in ihrem Alltag durchwirken. Sie schaffen eine spirituelle Lebenskultur, die viel mit Übung zu tun hat. Der Altvater Pambo fragt den Altvater Antonius, was soll ich tun? Der Alte entgegnet, bau nicht auf deine eigene Gerechtigkeit und lass dich nicht ein Ding gereuen, das vorbei ist, und übe Enthaltsamkeit von der Zunge und dem Bauch. Antonius schickt den Menschen in die konkrete Übung. Antonius hält keinen Vortrag, er spekuliert nicht, sondern er gibt ihm einen Auftrag. Und ein Rat ist dabei sehr bedenkenswert. Lass dich kein Ding gereuen. Denk nicht ständig über deine Vergangenheit nach, über das, was du verpasst hast, wo du einen Fehler gemacht hast, wo dein Weg falsch gegangen ist. Lerne, dass das, was vorbei ist, vorbei ist. Wir sollen weniger auf uns und unser Versagen blicken, als allein auf Gottes Gnade. Gib der Sünde nicht zu viel Raum, sondern weise ihr den Ort der Machtlosigkeit zu. Wir reichen unsere Sünde Gott hin und dann ist es auch vorbei. Und hinzu kommt die Demut. Die Demut ist die größte Tugend der Mönche. Das klingt merkwürdig, aber Demut bedeutet gerade, dass man den anderen Christen nicht voraus ist, dass man nicht besser ist, nicht christlicher ist. Dass man sich nicht erhebt im Geist oder im Gedanken gegenüber den Schwächeren. Der Demütige kann Gott nicht vereinnahmen. Die Tugend der Demut ist heute weitgehend verloren gegangen im Strubel der Selbstbehauptung und Selbstdarstellung. Der Mönch fordert Demut als die höchste aller Tugenden. Ein Mönchsvater spitzt den Gedanken zu, indem er sagt, wo die Demut nicht ist, da ist auch Gott nicht. Demut bewahrt ihn vor Arroganz und Gottesferne. Ich sehe an mir selbst, dass meine Gedanken auf Gott gerichtet sind, sagt ein Mönch. Der Altvater antwortet, dass dein Geist bei Gott ist, ist nichts Großes. Etwas Großes jedoch ist es, wenn du dich selbst unterhalb aller Kreatur stellst. Dies bringt auch die körperliche Arbeit Demut ins rechte Geleise, die zum Weg der Demut führt. Gerade dort, wo Menschen der Nachfolge Christi sich in dieser Nachfolge sehr ernst nehmen, schleicht sich schnell Hochmut ein. Und der letzte Gedanke ist die Sorglosigkeit. Selbstverständlich haben die Mönche Sorgen. Das tägliche Überleben in der Wüste ist mit vielen Sorgen verbunden. Aber sie üben dadurch das Vertrauen in Gott ein. Und der Mönch braucht einen Seelsorger für seine Sorgen, einen Abba, der bereits durch die Versuchung gegangen ist, der den Kampf mit den Dämonen durchlitten hat. Ein Abba ist also ein Seelsorger, der nicht durch eine Ausbildung gegangen ist oder ein Amt bekleidet, sondern der aus der Erfahrung heraus sprechen kann. Ein für mich ganz interessanter Gedanke für die Gegenwart heute. Wahre Seelsorge ist eine Erfahrungssorge. Ein Gedanke, bei dem wir einen Moment verweilen. Und vielleicht ist das die geistliche Tragik unserer Zeit, dass wir so wenig Abbas haben. Wir haben Menschen, die professionell ausgebildet sind in Gesprächsführung, in Psychotherapie und allen Arten der Seelenbewandtnis. Aber wir haben nur wenige, die wir Abba nennen würden. Ein Abba zeichnet sich dadurch aus, dass der Mönch zu ihm kommt und um ein Wort in seiner Situation bittet. Sprich nur ein Wort. Das ist der große Wunsch bei einem Besuch eines Abbas. Halte keine langen Reden, versuche mich nicht zu überreden, zu therapieren, sondern sprich ein Wort, das ich dann mit auf die Reise in mein Inneres nehme. So würde es vielleicht der Mönch in der Wüste beschreiben. Konkrete Worte, keine philosophischen Spekulationen, keine Analyse des Geistes, sondern der Altvater spricht. Oder auch manchmal hat er kein Wort. Und wenn er kein Wort hat, dann schweigt er. Aber er redet nur, wenn ein Mönch ihn fragt. Kein ungefragtes Reden, sondern reden, wenn man gefragt ist. Viele dieser Worte, die ich jetzt noch lesen könnte, sind aufgezeichnet als Apothevmata Patrum, Worte der Wüstenväter. Ein Bruder fragt einen Altvater, bei mir wohnen Brüder, willst du, dass ich ihnen Befehle erteile? Der Greis antwortet, nein, sondern erfülle du erst deine Aufgabe. Wenn sie leben wollen, werden sie schon auf dich sehen. Da sprach der Bruder zu ihm, sie wollen es aber selbst, dass ich ihnen etwas befehle. Der Alte erwiderte ihm, nein, werde ihnen ein Vorbild und kein Gesetzgeber. Der Seelsorger zeichnet sich durch zwei Dinge aus. Zunächst ist es keine Profession, kein Therapeut im modernen Sinn, der sich Methoden angeeignet hat und die man abrufen kann. Der Mönch sucht den Seelsorger, den man Altvater nennt, auf. Und der Begriff zeigt schon, dass es sich um einen Menschen handelt, der Lebenserfahrung, besonders auch Glaubenserfahrung, aufweisen kann. Er zeichnet sich durch die Erfahrung aus. Und von ihm erbittet der Mönch ein konkretes Wort für sich, für seine Situation, für seine Anfechtung. Sprich bitte ein Wort. Und dann gibt ihm der Altvater ein Wort, keine langen Erklärungen, sondern die Aufforderung zum Handeln. Ich hatte ja schon gesagt, es geht ums Handeln. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass der Altvater schweigt. Alles das soll in der Hesychia seine Vereinigung finden. Nun komme ich zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Mystik ist die Vereinigung mit Gott. Und jetzt kommen wir zum Kern der Mystik im ersten Mönchtum in Ägypten im 4. Jahrhundert. Hier kann man nur beschreiben, aber Erfahrung lässt sich kaum in Worte fassen. Hesychia ist ein besonders mystisches Erlebnis, das alles das, was ich bereits eben geschildert habe, Kampf, Askese, Seelsorge, voraussetzt. Das ist wichtig, weil man sonst von einer Methode sprechen könnte. Es ist aber keine Methode, es ist keine Vereinigung im platonischen Sinn, eine Uni Mystica im Geist, sondern wir nähern uns über das Gebet. Abbas Mariaros wurde nach der Weise seines Betens gefragt. Man muss nicht viel reden beim Beten. Aber wir strecken oft die Arme aus und sagen, Herr, sei mir barmherzig, so wie du willst und wie du weißt. Wenn deine Seele in Schwierigkeiten ist, sprich, hilf Gott. Gott hat uns Erbarmen geschenkt, denn er weiß, was wir nötig haben. Siehe, was ich sage, Jesus, erbarme dich mein, Jesus, hilf mir, ich preise dich, mein Herr. Sie merken, es ist einfach am Schluss. Kompliziert und anstrengend im Weg und am Schluss einfach. Das macht wahre Mystik aus. An anderer Stelle sagt Abba Lukas, ich setze mich mit Gott nieder. Weiche meine kleinen Palmfasern ein, flechte sie zu einem Seil. Dabei spreche ich, erbarme dich meiner, o Gott. In deinem großen Erbarmen und nach der Menge deiner Erbarmungen wasche ab meine Ungerechtigkeit. Die Hesychia, von denen ich eben sprach, ist eine besondere Gottesstille. Es ist eine innere Ruhe, in der das tiefe Bewusstsein ist, Gott ist jetzt da. Abbas Arsenios kam eines Tages zu einem Ort, wo Schilfrohr wuchs, das sich im Wind bewegte. Der Alte sagte zu seinen Brüdern, was bewegt sich so? Sie antworteten, das Schilfrohr. Darauf er, wahrlich, wenn jemand Herzensruhe ausübt und hört noch einen Vogel singen, dann hat sein Herz noch keine Ruhe. Dies gilt vielmehr für euch, die ihr das Schwanken des Schilfrohrs bemerkt. Und aber Euragios sagt, reiß die vielen Affekte aus deinem Herzen, damit dein sich nicht bewege und dein Verweilen in der Herzensruhe nicht störe. Die Herzensruhe als die tiefe, unmittelbare Erfahrung der Gegenwart Gottes. Das macht die Mystik im 4. Jahrhundert aus. Ganz anders wird es einige Jahrhunderte später Meister Eckhart beschreiben, aber davon an anderer Stelle mehr.